Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Hasskommentare, Hate Speech, Hetze im Netz. Das Problem ist nicht neu. Der Versuch, etwas dagegen zu tun, ist es auch nicht. Allerdings, offensichtlich fehlt bislang ein wirklich wirksames Mittel. Das Problem nämlich bleibt immer noch bestehen. Und weil Hass und Hetze im Netz eben auch ein Teil sein können von Radikalisierung, einen Ort bieten können, an dem sich potenzielle Gewalttäter Bestätigung holen oder sich radikalisieren. Deshalb soll mehr getan werden. Hilft das? Reicht das? Das diskutieren wir gleich. Was genau geplant ist, stellt Nicole Dittmer vor.
Hass und Hetze im Netz konsequenter bekämpfen. Einer der entscheidenden Punkte im Maßnahmenpaket der Bundesregierung, mit dem sie konsequenter gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus vorgehen will. Dazu soll die Strafverfolgung von Hasskriminalität im Internet in einer neuen Zentrale im Bundeskriminalamt zusammenlaufen. Außerdem soll das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz geändert werden. Seit 2 Jahren verpflichtet es Betreiber, Beschwerden über strafbare Inhalte entgegenzunehmen und sie gegebenenfalls zu löschen. Neu ist nun die Meldepflicht solcher Inhalte. Bei Morddrohungen und Volksverhetzung sollen soziale Netzwerke wie Facebook auch die IP-Adressen herausgeben müssen. Wie erfolgversprechend aber sind diese Maßnahmen? Können sie rechte Hetze im Netz wirklich stoppen? Der Publizist und Philosoph Wolfram Eilenberger hat das bei uns im Programm heute angezweifelt. Auch weil die künstliche Intelligenz eine zu große Rolle spiele und die Komplexität der Sprache außer Acht lasse. Außerdem sieht er eine Rückkehr zu einer Regulierung der Gesellschaft. Ob das gut ist?
Ich glaube, das kann man nur situativ entscheiden. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat jetzt einen sehr schönen Begriff geprägt, des einbettenden Liberalismus. Also, dass der Liberalismus in Regelsysteme eingebettet werden muss. Das scheint mir eine sehr treffende und auch zukunftsweisende Formulierung. Die Frage ist eben immer, ob man als Gesellschaft den Akzent auf die Einbettung oder auf den Liberalismus setzen will. Und ich glaube, da ist immer die Gefahr, auf der einen oder anderen Seite zu übersteuern. Und das politische Spiel ist das Spiel um dieses Gleichgewicht.
Der Philosoph Wolfram Eilenberger. Die jetzt beschlossenen neuen Regeln sollen helfen, gegenzusteuern, gegen das, was da aus dem demokratischen Gleichgewicht geraten ist.
Tja, und bringen diese Maßnahmen wieder etwas ins Gleichgewicht? Die Justizministerin Christine Lambrecht, die sieht es so.
Die Meinungsfreiheit, die sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt gilt, die hat ihre Grenzen da, wo das Strafrecht beginnt. Und diesen Grundsatz zu transferieren, auch in die digitale Welt, das ist unser großes Anliegen, damit nicht dieser Eindruck herrscht. Hier kann man Hass und Hetze verbreiten, hier kann man Menschen bedrohen, hier kann man Straftaten gutheißen. Nein, das kann man nicht. Es gelten die gleichen Regeln wie in der analogen Welt.
Und das wollen wir diskutieren jetzt mit Simone Raphael. Sie arbeitet für die Amadeo Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzt. Guten Tag, Frau Raphael.
Hallo, guten Tag.
Sie und andere engagieren sich zivilgesellschaftlich, arbeiten mit den Methoden und Möglichkeiten gegen Hass, die Sie haben. Ist das jetzt quasi die sinnvolle politische, juristische Ergänzung für Ihre Arbeit?
Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass ich es sehr gut finde, dass es ein Maßnahmenpaket gibt. Das zeigt nämlich, dass ein Augenmerk jetzt auf Rechtsextremismus und auch auf Hasskriminalität online gelegt werden soll, was bisher aus unserem Dafürhalten tatsächlich gefehlt hat. Also grundsätzlich ist das eine gute Idee. Bei den einzelnen Maßnahmen muss man natürlich schauen, sozusagen, wie sinnvoll sie sind. In der Pressekonferenz hat Seehofer ja auch betont, dass es nicht die letzten Maßnahmen sein sollen, die gefasst werden, sondern die sich jetzt schnell umsetzen lassen. Mhm. Bei der Frage nach den Sachen im Internet kann man vielleicht zusammenfassend sagen, sagten, ist das die sinnvolle Ergänzung unserer Arbeit? Nein, das finde ich tatsächlich nicht.
Ah, warum? Warum ist es das nicht?
Weil wir die Problemlage aus einer anderen Perspektive betrachten, also aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive und auch aus einer Opferperspektive, also aus der Perspektive der Menschen, die im Internet angegriffen werden. Und für die ändert sich tatsächlich durch diese neuen Gesetzesvorschläge oder die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erstmal überhaupt nicht.
Aber ist es für die nicht am Ende auch ein Wunsch, dass diejenigen, die eben dort mit Hass und Hetze unterwegs sind, deren Opfer sie werden, dass die verfolgt werden?
Das ist absolut der Wunsch. Das ist tatsächlich schon ziemlich lange der Wunsch, weil, wie gesagt, das Phänomen von Online-Angriffen und Online-Hass ist tatsächlich ja auch gar nicht so neu. Ich glaube eigentlich, dass wir mit dem existierenden Strafrecht auch einen ganz guten Katalog haben, um genau das umzusetzen, was Frau Lamprecht sich gewünscht hat, nämlich, dass das Internet kein straffreier Raum bleibt. Die Frage ist, warum ist das bisher nicht passiert? Das ist tatsächlich meines Dafürhaltens eher so, dass wir halt da tatsächlich Qualifizierungsprobleme bei den Strafverfolgungsbehörden haben, also bei der Polizei und bei der Justiz angemessen mit diesen Phänomenen umzugehen. Mhm. Und auch daran endet leider die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes überhaupt nichts.
Das heißt, da sind Sie dann bei einem ähnlichen Problem wie dem, was hier gerade in unserem kleinen Beitrag auch auftauchte, bei dem Problem künstliche Intelligenz, die Sachen machen muss, die dann eigentlich Menschen besser machen sollten. Das tauchte da ja kurz auf. Und dann braucht man eben auch noch gut qualifizierte und vor allem viele Menschen. Trotzdem ist doch ein Punkt, wenn wir mal so einen kleinen rausgreifen, diesen Punkt, soziale Netzwerke, die Internetunternehmen zu verpflichten, eben diese Inhalte aktiv zu melden. Bringt das nicht ein Stück weit, auch wenn wir dann von kleinen Schritten reden, aber ein Stück weit die Geschichte voran und ins Rollen, um dann mit den bestehenden Strafverfolgungsmethoden vorzugehen?
Also tatsächlich mit künstlicher Intelligenz haben wir es an dieser Stelle ja gar nicht zu tun. Also auch jetzt ist es ja schon so, dass es Menschen sind, die Meldungen überprüfen in den sozialen Netzwerken. Also insofern, das hat noch mit Algorithmen und anderen Dingen gar nichts zu tun. Das heißt irgendwie, das, was im Netzwerkdurchsetzungsgesetz ursprünglich angelegt war, nämlich, dass man eine Privatisierung der Rechtsprechung betreibt, also sozusagen die Entscheidung darüber, ob etwas strafrechtlich relevant ist oder nicht, an die sozialen Netzwerke überträgt, die wird durch die Verschärfung, die jetzt angedacht ist, eigentlich noch gesteigert. Und das ist tatsächlich eine Problematik, die ich sehe, dass eben tatsächlich die sozialen Netzwerke als Unternehmen entscheiden sollen, was strafrechtlich relevant ist und was nicht, in einem Feld, was selbst juristisch schwer umkämpft ist und wo es nicht sehr leicht ist, irgendwie zu sagen, was ist Volksverhetzung und was nicht. Bei einer Morddrohung ist es leichter, das gebe ich zu. Und insofern ist die Frage irgendwie, welche Inhalte sollen da gemeldet werden, wie soll überprüft werden, ob die Netzwerke dann alle Inhalte auch melden, die sie melden müssten und was passiert mit diesen Meldungen. Also wo sind dann die Polizistinnen und Polizisten, die ausgebildet genug sind, irgendwie diese Dinge dann auch tatsächlich zu verfolgen, wenn sie es jetzt noch nicht sind.
Und genau dieses Problem, dass diesen schmalen Grat, den Sie da beschrieben haben, immer wieder ausmachen zu müssen, ist das jetzt schon strafbar oder nicht? Wie ist es formuliert? Wie ist es gemacht? Ein Kollege hat uns heute früh, als wir darüber gesprochen haben, direkt gesagt, ja, es ist immer wieder ein Fall, wo man genau gucken muss, wo man überlegen muss, ist das jetzt was oder ist das nichts? Wie gehe ich mit welchem Kommentar genau um? Dieses Problem, ist das eines, was wir überhaupt lösen können? Hätten Sie Ideen, wie wir das wirksam lösen?
Tatsächlich bin ich keine Juristin, also kann ich Ihnen sozusagen auf dem juristischen Pfad nicht sagen, irgendwie, wie man das verbessern könnte. Auch wenn ich mir tatsächlich einen besseren Überblick über verschiedene Urteilssprüche irgendwie in diesem Bereich auch wünschen würde. Aber wie gesagt, was ich zum Beispiel ganz praktisch sehe, ist, dass Menschen, die aktuell Opfer von digitaler Gewalt werden, also von Hassrede oder von Doxing der persönlichen Daten oder ähnlichen Dingen, die haben nichts, wo sie sich hinwenden können. Es gibt keine Beratungsstellen, die darauf vorbereitet sind. Es gibt keine Ansprechstellen in staatlichen Institutionen. Wenn ich also irgendwie morgens meinen Twitter-Account aufmache und feststelle, da sind Fotos von der Kita meines Kindes gepostet worden, habe ich keine Ansprechpartner bei den sozialen Netzwerken, an die ich mich wenden kann, dann habe ich keine Ahnung, wie ich sozusagen praktisch jetzt dafür sorgen kann, dass diese Inhalte aus dem Netz verschwinden. Und das sind zum Beispiel alles Sachen, was Menschen, die zivilgesellschaftlich in dem Bereich engagiert sind, seit vielen Jahren fordern. Und sowas ist auch wiederum in den neuen Maßnahmenpaketen überhaupt nicht vorhanden, außer dass gesagt wird, es wird geprüft, ob man da etwas tun kann. Das ist echt zu wenig.
Ich meine, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind keine Juristin, Sie sind natürlich auch keine Prophetin. Ich frage Sie trotzdem, was glauben Sie, wann haben wir dieses Problem im Griff oder ist es vielleicht eines, was wir so richtig nie in den Griff bekommen?
Sie können sich vorstellen, dass ich auch Optimistin bin. Also insofern natürlich glaube ich, dass wir Dinge in den Griff bekommen können, aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die natürlich von staatlicher Seite auch unterstützt werden muss. Aber tatsächlich deswegen ist der Punkt, den ich von dem Maßnahmenpaket am allermeisten mag, die Stärkung der Präventionsarbeit und der politischen Bildungsarbeit, weil im Endeffekt wird es genau darum gehen. Also wir können eine bessere Online-Debattenkultur, eine bessere Medienkompetenz und ein Zurückdrängen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus nur erreichen, indem wir tatsächlich tatsächlich eben schon bevor das im Netz sich abbildet, irgendwie nach Möglichkeit für eine Verbreitung des Verständnisses dafür sorgen, wie man in der Demokratie vernünftig miteinander diskutieren und zusammenleben kann, ohne sich gegenseitig abzuwerten und anzugreifen. Das heißt, das halte ich für ganz zentral. Und auch wenn wir ins Netz gucken, das Internet ist sehr groß, die Foren, wo sich Leute radikalisieren, sind sehr vielfältig. Es wird niemals eine Chance geben, das alles zu überwachen oder Ähnliches. Wir werden immer darauf angewiesen sein, dass wir eine engagierte, demokratische, digitale Zivilgesellschaft haben, die gleichzeitig aber wissen muss, wenn ich beispielsweise in dem Forum, in dem ich unterwegs bin, sehe, dass dort Leute beispielsweise irgendwie anfangen, sich für Gewalttaten zu interessieren oder sich darüber auszutauschen, wie das durchzuführen ist, dass ich wissen muss, wo kann ich mich hinwenden, um diese Beobachtungen beispielsweise auf den Strafverfolgungsbehörden zukommen zu lassen. Da hat tatsächlich jetzt gerade der Verfassungsschutz auch ein Hinweistelefon Rechtsextremismus eingerichtet, gerade jetzt, also letzte Woche. Und so wie es klingt, ist es auch, es ist eine Telefonnummer, die ich anrufen kann. Also auch da vielleicht im digitalen Zeitalter noch nicht ganz angemessen.
Also es bewegt sich etwas, aber es könnte natürlich wie so oft noch mehr passieren. Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.